In unserer Reihe der Christus und der Christ, wo wir uns den Kolosserbrief anschauen, befinden wir uns im ersten Kapitel und die heutige Predigt kommt von den Versen 3 bis 8. Ich lade euch ein, gemeinsam Gottes Wort aufzuschlagen und zu sehen, was er uns zeigen will. Wir hören das lebendige Wort Gottes. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So wie ihr gelernt habt von Epaphras, unseren geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Die Frucht des Evangeliums ist die Liebe. Mein Ziel heute ist es, diese Wahrheit zu zeigen, damit wir Gott dafür danken können, wo wir sie schon in unserem Leben sehen, aber auch darum zu bitten, wo wir es noch nicht sehen, wo es noch nicht Gestalt angenommen hat, damit wir ihn besser widerspiegeln können und zu seiner Ehre leben. Jetzt kommt die Zeit, in der die Obstbäume Früchte produzieren. Ich freue mich besonders, Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche und eine Vielzahl an Beeren zu genießen. Genau wie jeder Baum seine Frucht produziert, sollte es uns nicht überraschen, dass Gott, der selbst die Liebe ist, in uns seine Liebe als Frucht hervorbringt, und zwar durch das Evangelium. Und um das zu sehen, um es zu begreifen, möchten wir uns die Gemeinde in Kolosse anschauen und das, was der Paulus über sie schreibt. Wir werden allerdings in unserem Text hinten anfangen, also von den Versen 7 und 8, da dieser Gedanke dadurch besser zu folgen ist. Wir schauen uns zuerst den Verkünder des Evangeliums in Kolosse an. Epaphras wird als ein Mitknecht von Paulus beschrieben. Er hat also mitgewirkt, mitgearbeitet. Woran hat er mitgearbeitet? Es war Paulus sein Ziel, das Evangelium überall dort zu verkünden, wo es noch nicht verkündet war. Also wenn der Epaphras als ein Mitarbeiter beschrieben wird, dann hatte er es auch als Ziel genommen, das zu tun. Um das Evangelium an den Orten zu bringen, wo es noch nicht verkündigt wurde. Wir haben schon gesehen oder wissen, dass der Paulus nicht selbst die Gemeinde Kolosse gegründet hat und er ist auch nicht überall gewesen. Der Epaphras, der durch den Paulus zum Glauben kam, hat dieses Evangelium nach Kolosse gebracht. Er wird aber nicht nur als Mitarbeiter, sondern er wird als ein treuer Diener von Christus beschrieben. Und zwar für die in Kolosse. Jemand, der treu ist, geht mit dem um, was ihm anvertraut wurde, gut um. Im Gleichnis von den Talenten, wo ein Herr drei Knechte verschiedene Mengen an Geld gibt, damit sie es für ihn verwalten, antwortet der Herr, als er zurückkommt und die ersten zwei sieht, dass sie es gut investiert haben, wohl du guter und treuer Knecht. Also die gute Investition, dass sie gut mit dem Geld umgegangen sind, das er ihnen gegeben hat, kennzeichnet sie als treu. Also was wurde dem Epaphras anvertraut? Was war dieses Gut, das er verwalten sollte? Dass er so verwaltet hat, dass er als treu gekennzeichnet wurde? Dieses Gut, dieses Gold, ein kostbarer Schatz, das er hatte, war das Evangelium selbst. Er hat Jesus Christus als Retter erfahren in seinem Leben. Ihm wurde Glauben geschenkt, Hoffnung gegeben und Liebe gezeigt. Und das musste er weitergeben. Er hatte den Kolosser die Botschaft weitergegeben, die Hoffnung gibt, die Botschaft weitergeben, die Leben, Liebe am klarsten zeigt und die Botschaft, die allein den Glauben erwecken kann. Er war treu, weil er gehorsam dem Befehl folgte, welches Jesus seine Jünger gegeben hat. Geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft und lehrt, das zu halten, was ich euch geboten habe. Also, Paulus beschreibt über die Kolosser, dass sie etwas gelernt haben. Das lesen wir in Vers 7. So wie ihr gelernt habt von Epaphras. Also sie haben das Evangelium von Epaphras gelernt. Anderen Leuten etwas beizubringen, ist keine leichte Aufgabe. Es braucht oft viel Geduld und Ausdauer. Es ist nicht bloß mal im Vorübergehen, dass man jemanden was lehrt oder gelegentlich für die eine oder andere Person betet. Es ist zeitintensiv, es kostet vielleicht auch Geld, es bedeutet Mühen auf sich zu nehmen, Zeit aufzuopfern, geduldig zu sein, wo Sachen noch nicht verstanden wurden, es zu wiederholen. Und es auch wieder zu wiederholen, damit es wirklich eindringt und befestigt wird. Und nicht nur zu erzählen oder zu reden, sondern auch so zu leben. Weil so oft sieht man an dem Leben, was die Auswirkung des Evangeliums an jemanden hat. Und dadurch lernt man das Evangelium persönlich kennen. Aber dafür ist es notwendig, dass das Leben mit Ungläubigen geteilt wird. Dass sie eingeladen werden, hineinzublicken in ein Leben, das bestimmt und geformt wird vom Evangelium. Dass die Ungläubigen sehen, wie Christen damit umgehen, wenn ihnen Unrecht getan wird. Reagieren sie, wie sonst jeder reagieren würde? Wie gehen Christen damit um, wenn sie Leid erfahren? Wie reagieren sie, wenn Todesangst sie verschreckt oder Unglück oder Gefahren lauern? Wie antworten sie jemanden, der über ihnen Böses redet, auch wenn es andere Christen sind? Wie reden sie über ihren Chef, wenn der Urlaub nicht so gesetzt worden konnte, wie gewünscht? Was kommt aus ihrem Mund, wenn sie ihren großen Zeh anstupsen? Die Gläubigen in Kolossee haben von Epaphras gelernt, was das Evangelium ist. Oder besser gesagt, wer das Evangelium ist. Sie haben nämlich gelernt, wer Jesus Christus ist, durch das, was Epaphras ihnen gelehrt hat und gelebt hat. Paulus schreibt der Gemeinde in Kolossee, dass diese Botschaft, dieses Evangelium, das sie gehört haben und von Epaphras gelernt haben, nicht nur bei ihnen, sondern in der ganzen Welt verkündigt wird und Frucht bringt und wächst. In anderen Worten, liebe Gemeinde in Kolossee, ihr seid vielleicht klein und wisst vielleicht nicht von den anderen großen Gemeinden, die es gibt oder Gemeinden insgesamt, die es gibt, aber fasst Mut und lasst euch durch diesen Gedanken gestärkt wissen. Dieses Evangelium ist mächtig und es wird in der ganzen Welt verkündigt und es bringt Frucht in der ganzen Welt. Es ist aber auch wachsend unter ihnen von dem Tag an, als sie es gehört haben und erkannt haben. Und mit dem Wort wachsend ist ein Prozess beschrieben. Wachsen geht nicht von heute auf morgen, wird es nicht von einem Samenkorn zu einem Baum. Es passiert nicht alles auf einmal. Es ist wie das Reich Gottes, das beschrieben wird, wie das Senfkorn, das wächst und wächst und wächst, bis alle Vögel des Himmels beherbergt sind. Es ist wie der Stein in Daniel, der von unbekannter Hand abgehauen wird und die ganze Erdoberfläche dann bedeckt. Die Frage ist, was haben Sie gehört oder was haben Sie erkannt, das so gewaltig ist, dass auf der ganzen Welt verkündigt wird, dass es überall Frucht produziert und überall wächst? Wir lesen es Ende von Vers 6. Die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, der Gnade in Person ist. Dieses Wort der Wahrheit, nicht die Lügen dieser Welt, die einem immer wieder Erfüllung versprechen und einem dann leer zurücklassen. Nicht wie die Lüge von der Schlange am Anfang im Garten, die uns Leben versprochen hat, uns aber den Tod auslieferte. Nein, es ist das Wort der Wahrheit, dass Gott, weil er Liebe ist und diese Liebe zur Schau stellen wollte und gesehen hat, dass die Menschen ohne ihn, ohne diese Zuneigung komplett verloren sind und in ewiger Finsternis enden werden und für immer verdammt sein werden, weil dieser Gott diese Liebe zeigen wollte, hat er seinen einzigen Sohn gesandt, um das Problem der Sünde, diesen Riss zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen, damit der Mensch nicht mehr Angst haben muss vor dem Tod und dass er wissen darf, dass eine neue Welt angebrochen ist, wo alles neu gemacht werden wird. Um diese Hoffnung dem Menschen zu geben, wurde dieser Sohn Gottes gesandt, um am Kreuz zu sterben, um für uns ein Fluch zu werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht mehr unter dem Zorn Gottes steht und keine Verdammnis mehr für ihn gibt, sondern Frieden mit ihm hat. Und dadurch zeigt Gott seine unendliche Gnade, weil wir es nicht verdient haben. Die Gemeinde in Kolossee hat es nicht verdient. Wir heute haben es nicht verdient. Und diese Botschaft ist eine frohe Botschaft, eine Botschaft voller Gnade. Und nach 3 Tagen stand dieser selbe Jesus, Gottes Sohn, aus den Toten wieder auf, um zu zeigen, dass so wie er alle, die an ihm glauben, auch auferstehen werden und nicht bis in aller Unendlichkeit dem Tod preisgegeben werden, sondern ewiges Leben haben. Könnt ihr sehen, dass so ein Evangelium, so eine Botschaft die Macht hat, Menschen zu verändern? Und dass so eine Botschaft auch nicht geheim bleiben kann, sondern in sich eine ist, die nach außen getragen werden muss. Diese Botschaft hat der Epaphras gehört und es hat ihn verändert. Es hat ihm Hoffnung gegeben und es hat ihn dazu bewegt, diese Liebe, die er erfahren hat, anderen weiterzugeben. Ihm wurden so viele Sünden vergeben. Und wie Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und von dieser Liebe gedrungen nimmt er diese Botschaft zu der Gemeinde oder zu den Bewohnern in Kolossee, woraus eine Gemeinde entsteht. Das ist, was die Gemeinde in Kolossee gehört und erkannt haben. Der Epaphras, der zur Zeit, als dieser Brief verfasst wurde, beim Paulus ist, beschreibt jetzt, wie die Kolosseer auf das Evangelium geantwortet haben. Sie haben nämlich geglaubt und haben eine Hoffnung und lieben die Heiligen. Das ist so grob zusammengefasst. Sie glauben, lesen wir in Vers 4. Sie hoffen, lesen wir in Vers 5. Oder sie haben eine Hoffnung und sie lieben. Das wird uns 2-mal beschrieben, in Vers 4 und 8. Die Frucht des Evangeliums ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wie es der Paulus im Korinther lesen, ist die Liebe die größte von diesen. Warum? Weil die Liebe auf die anderen zwei hindeutet und als Frucht zum Genuss für andere hervorkommt, von den unsichtbaren Gegenständen des Glaubens und der Hoffnung. Da das Evangelium von denen in Kolossee geglaubt wurde, brannten sie in Liebe für alle Heiligen wegen der Hoffnung, die sie hatten. Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmel. Diese Liebe, die Gemeinde in Kolossee hatte, war für alle Heiligen. Und wir haben uns dieses Wort schon letztes Mal angeguckt. Heilige sind nicht Menschen, die aus besondere gute Werke als heilig gesprochen werden von der Kirche oder von Menschen. Nein, Heilige sind alle, die durch das Werk Jesu Christi am Kreuz von Gott heilig gesprochen werden. Was Ungläubige genau anschauen, ist, wie wir miteinander umgehen. Sie schauen nicht in erster Linie, haben sie die gleiche Lehre, halten sie die gleiche theologische Ausrichtung oder feiern sie Gottesdienst irgendwie anders hier und anders dort. Nee, sie gucken auf unsere Liebe, wie wir miteinander umgehen. Und wir kennen das auch, wenn wir irgendwo neu dazukommen, in ein Klassenzimmer, Studiengang, neue Arbeitsstelle oder ein Verein, wir schauen uns ein bisschen um, wie die Leute miteinander umgehen. Und dann entscheiden wir uns, ob und wenn uns die Wahl offen steht, wie wir dazugehören wollen. Als jemand, der Gott hasst und sich ihm nicht unterordnet, als der das Gesetz gibt und uns sagt, wie wir leben sollen, dreht sich das ganze Leben nur um einen selbst. Man schaut auf sich, dass es einem gut geht, dass man immer besser rauskommt, einen besseren Vorteil hat. Im Kern liebt man sich selbst. Also auch in Vereinen, Klassenzimmern, Arbeitsplätzen. Aber als Menschen, die unter der guten und liebevollen Herrschaft Gottes stehen, sollte es anders sein. Wir erkennen, dass das Leben nicht mehr um uns dreht, sondern dass es in allem um Gott geht. Und daher ist unser Leben, unsere Liebe radikal nach außen orientiert, dass wir andere lieben und andere helfen, weil wir dadurch Gott widerspiegeln und seine Liebe, die er uns gezeigt hat, und so auch im Gehorsam seinen ersten Sinn, wozu er den Menschen geschaffen hat, leben, und zwar ihn zu verherrlichen. Diese Liebe ist aber nicht natürlich im Menschen. Diese Liebe ist die Frucht des Evangeliums. Und diese Liebe hat auch die Gemeinde in Kolossee gekennzeichnet. Und davon berichtet der Epaphras. Wir fragen uns vielleicht, wie so eine Liebe funktioniert. Wie kommt ein Christ dahin, andere so zu lieben? Und wir müssen sehen, wie wir schon angedeutet haben, dass diese Liebe auf den Glauben aufgebaut ist. Und zwar ist es, weil die Gemeinde im Kolossee eine Hoffnung hatte, die für sie im Himmel aufbewahrt ist. Dass sie bereit waren, alles hier auf Erden aufzugeben, nicht mehr auf sich zu schauen, sondern auf andere zu schauen und sie dadurch zu stärken. Nur wenn wir begreifen, dass für uns was Besseres aussteht, dass im Himmel noch was Besseres auf uns wartet, dass Gott der Geber und Erfüller unserer tiefsten Sehnsüchte ist, dann setzen wir unsere ganze Hoffnung auf ihn. Und wir können radikal nach außen orientiert lieben. Klagelieder 3,24 sagt, der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele, darum hoffe ich auf ihn. wir haben einen Schatz, wir haben etwas und wir hoffen darauf. Und dadurch können wir jetzt und in dieser Zeit für ihn leben. Sie glaubten nämlich, dass Christus für sie alles ist und dass er ihre Hoffnung ist. Und wenn sie Christus haben und seine Liebe zu ihm erfahren haben, dann ist es intrinsisch von dieser Liebe, dass es sich nach außen orientiert. Paulus schreibt in Vers 6, dass sie in Wahrheit die Gnade Gottes erkannt haben. Wie weiß er das? Weil eine wahre Erkenntnis dieser Gnade sich in der Liebe zu anderen äußert. Paulus schaut nur auf den gleichen Barometer, den Jesus seine Jünger gegeben hat. Jesus sagt nämlich, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Gott ist derjenige, der Glaube, Liebe und Hoffnung schenkt. In anderen Worten, wenn wir in Christus sind, dann ist es, weil Gott uns den Glauben an ihn, die Liebe zu ihm und zu anderen und die Hoffnung auf ihn geschenkt hat. Also wir betrachten diesen Christus, der für uns gestorben ist, um uns das zu geben. Und dann können wir als Christen hier für Gott leben. Und wir sehen, dass Gott derjenige ist, der es schenkt, weil was tun wir, wenn wir ein Geschenk von jemandem bekommen? Wir sagen Danke. Und der Paulus macht genau das. Er sagt, wir danken Gott, weil ihm alle Ehre gebührt, weil er den Glauben, die Hoffnung und die Liebe den Geschwistern in Kolosse gegeben hat, dankt er Gott. 1. Petrus 1,3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Epheser 2,8 sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Und hier ist die Gabe Gottes nicht nur die Gnade, sondern der Glauben auch gemeint. Beides, die Gnade und der Glaube, sind Geschenke Gottes. Und Vers 9 macht es ganz klar und deutlich in Epheser 2, nicht nur vom Epheser, aber auch von unserem Text heute. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Alles, was Gott macht, das Ziel, welches er verfolgt in allem, was er bestimmt und durchführt, ist, dass er verherrlicht wird und er teilt seine Ehre mit niemandem. Johannes schreibt in seinem Evangelium in Kapitel 15, Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und genau das sehen wir in unserem Abschnitt im Kolosserbrief. Es werden Menschen zu Jünger Jesu und sie bringen Frucht hervor. Und das ist ein Werk, das Gott tut, damit er verherrlicht wird, nicht ein Menschenwerk. Und er wird durch diese Frucht verherrlicht. Jedoch noch wunderbarer zu sehen ist, dass Gott über diesen ganzen Prozess souverän ist. Weil er es ist, der das Evangelium bewirkt hat, hinauszugehen, um uns Glauben, Liebe und Hoffnung zu geben. Es ist durch sein Wort, dass ein toter, verdorrter Baum zum Leben erweckt wird und Frucht trägt zu seiner Ehre. Also können wir sehen, dass diese Frucht des Evangeliums, die Liebe von Gott kommt. Und indem wir ihm danken, bekommt er die Ehre. Ich hoffe, dass du, indem du diese Verse liest oder gehört hast, mit Dankbarkeit erfüllt wurdest. Gott gegenüber, der dich errettet hat. Und dankbar bist für alle andere, die Gott rettet. Aber auch, dass du ermutigt wurdest, Gottes Wort weiterzutragen, hinauszutragen an alle die, die es noch nicht gehört haben, indem du dir bewusst wirst, dass Gott es ist, der die Frucht bewirkt und den Wachstum schenkt. Wir sind auch beteiligt, das Evangelium überall dorthin zu bringen, wo es noch nicht verkündigt wurde. Direkt, indem wir in unsere Generation, wo es erneut an eine neue Gruppe an Menschen gebracht werden muss, es weitererzählen. Aber indirekt, indem wir für Missionare beten und sie unterstützen, wodurch unsere Liebe für alle Heiligen sich zeigt, die das Evangelium tatsächlich zu Stämmen und Ländern bringen, wo es noch nicht gehört wurde. Lasst aber diese Verse euch nicht nur ermutigen und mit Dankbarkeit füllen, sondern lasst sie euch auch auf die richtige Spur weisen, um euch zu überprüfen. Wie gehst du mit anderen um, die Brüder und Schwestern sind im Glauben? Wirst du an deine Liebe erkannt? Wenn dich jemand fragt, wie geht's der Gemeinde, oder wenn du von anderen erzählst über unsere Gemeinde, ist die Liebe, ist das Familiäre das, was du weitererzählst? Dass wir anderen lieben, dass wir einander lieben? Und wie dankt Paulus Gott, indem er für sie betet? Und dieses Gebet möchten wir uns nächstes Mal anschauen. Amen.